Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 29. Oktober 2013 ist Caro. Und in der nächsten halben Stunde gibt es zuerst die Nachrichten und im Anschluss daran geht es um Tschechien nach den Wahlen. Denn nach den vorgezogenen Parlamentswahlen steht Tschechien vor einem politischen Patt. 7 Parteien sind jetzt im Parlament vertreten und deswegen wird eine Regierungsbildung schwer. Mit gut 20% erhielten die Sozialdemokratinnen die meisten Stimmen. Aber mit dem Ergebnis blieben sie weit hinter den Erwartungen zurück und es gibt auch schon Rücktrittsforderungen an den Parteivorsitzenden Sobotka. Und um mehr zu erfahren, haben wir heute Morgen mit jemandem aus Tschechien telefoniert. Außerdem hören wir verschiedene Stimmen von Jugendlichen, die am Wochenende den Kongress Zukunft denken, Zukunft gestalten besuchen und dort machen sie Workshops zum Thema Internet, über Migration oder über Medien. Und passend zum Thema hören wir Musik von einer Band aus der tschechischen Hauptstadt Prag, nämlich Tola, die tschechischen Folk spielen und die Musik ist GEMA-frei und kommt von jamendo.com. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Nazis überfallen migrantischen Kulturverein in Wien. Am Sonntag, den 27.10.2013, drangen am frühen Nachmittag rund 30 Rechtsradikale gewaltsam in die Räumlichkeiten des migrantischen Kulturvereins ATIGF im 10. Wiener Gemeindebezirk ein. Mit Stöcken und leeren Flaschen bewaffnet überfielen sie unmittelbar die erste Person, ein Mitglied des Vorstands der Komintern, die ihnen im Treppenhaus entgegentrat. Der von den Nazis Angegriffene wurde verletzt und später im Krankenhaus behandelt. In einem Interview beschreibt der Verletzte den Vorfall.
Es ist ihnen nicht gelungen, das Lokal zu stürmen, sondern dadurch, dass da so viele Leute waren, die dann auch runtergekommen sind, nachdem ich geschrien habe, Nazis, Hilfe, Nazis, Nazis, ja, sind die runtergestürmt. Und dadurch hat man dann die Leute auf der Straße irgendwo draußen aufgegriffen. Und die sind angezeigt worden, aber es sitzt niemand in U-Haft.
Durch rasches Reagieren der Anwesenden konnte der Mob in Wien aus dem Haus gedrängt, durch den Bezirk verfolgt und zum Teil gestellt werden. In Folge wurden 9 Rechtsradikale von der Polizei verhaftet. Dabei handelte es sich zum Teil um amtsbekannte Rechtsextreme von der in Anführungszeichen unsterblich Austria Hooligans. Als Reaktion auf diesen Faschoangriff kamen gestern rund 400 Teilnehmerinnen zu einer Kundgebung mit anschließender Spontandemo gegen rechte Gewalt.
Streik in Barcelona. Seit 12 Uhr streiken am Flughafen in Barcelona die Arbeiter des Logistikunternehmens WFS gegen Entlassungen. Sie folgen damit dem Aufruf der CNT, der Confederación Nacional de Trabajadores, und protestieren gegen die Entlassung 2 ihrer Kollegen. Außerdem fordern sie ein Ende der Anfeindungen gegenüber der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und Arbeiterinnen durch das Unternehmen.
Die Demokratie des Geldes. In Georgien ist der 44-jährige ehemalige Professor in das höchste Amt des Staatspräsidenten gewählt worden. Allerdings nur, weil Bizina Ivanishvili, reichster Mann Georgiens und Premierminister, es so wollte. Mit der Vereidigung des Präsidenten wird auch gleich eine Verfassungsänderung in Kraft treten, die die Kompetenzen des Präsidenten merklich einschränkt. Dass die Demokratie am Tropf des Geldes hängt, hat sich aber auch zuletzt in anderen Ländern Europas gezeigt. In Tschechien wurde die Partei des Milliardärs Andrej Babiš mit 18,65% der Stimmen auf Anhieb zweitstärkste Kraft im Parlament. In Österreich zog das Team Stronach mit 5,7% und 11 Mandaten in den Nationalrat ein. Auch hier steht mit dem österreichisch-kanadischen Industriellen Frank Stornach ein Milliardär hinter der Partei. Auch die Großspenden von den BMW-Eigentümern an die CDU und die FDP sowie der Achtungserfolg der Alternative für Deutschland bei den Bundestagswahlen weisen auf diese Tendenz hin. Vom großen Zampano Berlusconi in Italien mal ganz zu schweigen.
Datenschutz und Europäische Union. Der Fokus der medialen Aufmerksamkeit richtet sich bei der Überwachungsdebatte generell auf die Snowden-Leaks, die sich logischerweise vor allem mit der amerikanischen NSA auseinandersetzen. Im Zuge dieser Berichte debattiert Deutschland, wie es das angebaute Überwachungsstockwerk auf der amerikanischen Botschaft verhindern kann, ohne dabei einen diplomatischen Skandal auszulösen. Madrid und Paris berufen den US-Botschafter ein, um sich zu beschweren. Wie einem Auftrag des Ausschusses für Inneres und Bürgerliche Freiheiten, Liebe, im Europaparlament erstellte Studie allerdings kürzlich feststellte, gibt es auch vor der eigenen Haustür viel zu tun. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass in fast allen untersuchten EU-Staaten weitreichende Abhörung durch Geheimdienste bekannt ist. Allerdings stellen sich Deutschland, Frankreich und Schweden nicht so geschickt an, wie die Geheimdienste in Großbritannien bzw. die amerikanische NSA. Aufgrund des grenzüberschreitenden Charakters der heutigen Kommunikationswege müssen die Überwachungsmaßnahmen der einzelnen Staaten im Gesamtzusammenhang bürgerlicher Freiheiten und Demokratie gesehen werden. Die Autorinnen und Autoren der Studie formulieren am Ende zwei Fragen, die der Liebe-Ausschuss zu klären hat. Erstens, was bzw. wer ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Überwachungsmaschinerie? Und zweitens, wie werden die Daten gesammelt, verarbeitet, gefiltert und analysiert? Die Autoren und Autorinnen weisen die europäischen Institutionen ausdrücklich darauf hin, dass sie mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und die Charta der Grundrechte ein für alle verbindliches Werkzeug an der Hand hat, um bürgerliche Freiheiten zu schützen.
Berlusconi putscht zurück. Es war klar, dass Silvio Berlusconi zurückschlagen würde. Anfang Oktober hatten einige Abgeordnete der Berlusconi-Partei den Haushaltsentwurf von Premierminister Letta gegen den Willen des Parteichefs Berlusconi unterstützt und ihm damit die Gefolgschaft verweigert. Der Anführer der Dissidenten war Berlusconis Schützling Angelino Alfano, Innenminister im Kabinett Lettas und seit 2011 Sekretär der Partei. Bei einer Sitzung des Führungsgremiums am Wochenende beschlossen die Anwesenden, zu denen vier abtrünnige Minister der Letta-Regierung nicht gehörten, die Rückbenennung der Partei Popolo della Libertà in Forza Italia. Mit diesem Namen wurde die Partei vor zwei Jahrzehnten von Berlusconi gegründet. Außerdem wurde Angelino Alfano seines Parteiamtes enthoben. Damit ist eine Spaltung der bisherigen Parlamentsfraktion praktisch beschlossen. Rund 30 Abgeordnete würden dann die Fraktion Berlusconis verlassen, was diesem die Möglichkeit nimmt, den Premierminister Letta über eine Vertrauensfrage zu stürzen. Eigentlich sollte Ende Oktober über den endgültigen Ausschluss Berlusconis aus dem Parlament abgestimmt werden.
Orkan Christian fegt über Europa. Am gestrigen Montag zog das Sturmtief Christian mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern über England, die Benelux-Staaten, Frankreich und Norddeutschland. Dabei gab es mehrere Todesopfer durch umgestürzte Bäume. Außerdem gab es massive Behinderungen im Flug-, Zug- und Fährverkehr. Das Sturmtief zog im Laufe des Tages weiter nach Dänemark und Schweden. Die Brücke zwischen den beiden skandinavischen Ländern musste gesperrt werden.
and two people silently walked along hand in hand. On little ball, their own very unique universe. In their own
mit Clutching Hands. Wie ist der Ruf der Sozialdemokraten nach den vorgezogenen Neuwahlen in der Tschechischen Republik am Freitag und Samstag? Welches sind die möglichen Koalitionen? Maike sprach mit Joscha aus Brno, der gerade von einer Demo in Prag heimkam.
You had elections in Czech Republic on Friday and Saturday. Es gab am Freitag und Samstag vorgezogene Neuwahlen in der Tschechischen Republik wegen diversen Bespitzelungs- und Korruptionsskandalen. There were several scandals in June and the parliament dissolved itself. And now we have seven parties in the parliament and the social democrats are quite strong or are the strongest power. But there are also populist parties, as you call them, like Andrej Babiš, the billionaire in the parliament. And you were on a demonstration to support social democrats yesterday. What is your impression?
It's a bit more complicated because it's true that the populist parties succeeded much more than we expected. The party of the billionaire Andrej Babiš is the second strongest in parliament, and it has almost 20% of all the votes and mandates. The party of this Japanese guy, Tomio Okamura, this like a really even racist party, is also in the parliament, and nobody wants to cooperate with them. But the problem is that the Social Democrats were expected to win a much higher percentage of the votes, like 20% of the votes were not what was expected of them. We expected that they will have something between 25 or 30% of the votes. And now the problem why I was at the demonstration last night is because the Social Democrats, now there is a conflict in the party, it's an intra-party conflict between people who are connected to our president, like people who are very much connected with local, regional, particular business purposes or with structures similar to mafia connected to organized crime. And this wing of the party, of the Social Democratic Party, is trying to overthrow the leader of the party. But I think they did the wrong thing. They did not think right when they tried to overthrow the leader, because they did that in a way that's not like legal. People really support this chairman of the party very much. Now we are organizing ourselves on Facebook. There was this demonstration last night, and it's an open conflict. I don't know how it's going to end, but it's important.
Die Populisten waren jetzt stärker, sagt Joschka gerade, als wir erwartet haben. Also sie haben ja an die 20% hat Andrej Babiš bekommen oder knapp drunter. Dieser andere japanische Kandidat, der ja sogar rassistisch sich äußert und xenophob, mit dem will niemand kooperieren, der ist auch sehr stark geworden. Die Sozialdemokraten haben an die 20% bekommen, wollten aber mehr, haben 25-30% angestrebt. Deswegen gab es auch schon innerparteiliche Konflikte. Die Seite, die dem Präsident relativ treu ist, dem regionalen und lokalen Businessleuten und dem organisierten Verbrechen treu sind, die wollen jetzt, so Joschka, den Parteivorsitzenden quasi stürzen. Aber es gibt eine große Unterstützung aus der Bevölkerung für die Sozialdemokraten. Also eben gestern diese Demo auf Facebook, gibt's eine Gruppe, etc.
Were there lots of people on the demonstration yesterday?
Actually, yes. I was amazed by how quick was the reaction, because like we put up a Facebook page at 8 in the evening. Then we put up the Facebook event, and in less than 24 hours we succeeded to mobilize over 1,500 people. I think that was the estimated number of people who were there yesterday, chanting the name of the chairman. And like some people from the party that I know were telling me like, yesterday, when they tried to overthrow him, we thought that it's over, that they are going to take over the party. But now it seems that the tide is turning.
Also es waren gestern 1500 Leute auf der Demo zur Unterstützung des Parteivorsitzenden, haben immer seinen Namen gerufen und eigentlich dachte dieser Vorsitzende schon, es sei vorbei, aber wie es jetzt aussieht, eben sie haben diese Menge innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt via Facebook und anderen sozialen Medien und es sieht jetzt schon etwas vielleicht etwas besser aus, wenn wir es optimistisch äußern können. Meine nächste Frage wäre, welche Möglichkeiten da bestehen, wer mit wem koalieren kann. So my question would be, what are the possibilities of coalition right now?
Now the most likely coalition to come out of the negotiations between the parties is a coalition of the Social Democrats with the silent support of this billionaire party. Because he doesn't want to go into a coalition government, he only wants to support some legislative stuff to go through the parliament, some laws that he wants to pass through the parliament, and he will support. And maybe it will be coalition with the People's Party, like Christian Democrats. But they said right now, which is quite helpful to us, that they will not negotiate with the Social Democracy before they solve these intra-party problems, and that they will also negotiate also with the chairman of the party, who has been revoked from the negotiations, but he said he will not respect this because his mandate is from the voters, not from party organs.
Also die wahrscheinlichste Koalition wird es wahrscheinlich sein, eine Minderheitenregierung der Sozialdemokraten mit Billigung, mit stillschweigender Billigung dieses Billionärs oder Milliardärs Andrej Babiš, der aber einige Gesetze durchdrücken will. Ich meine, ich etwas von Steuervereinfachung des Steuersystems gelesen und anderem. Also das so kurz gesagt, er will das Land wie ein Unternehmen führen. Erst einmal müssen aber die innerparteilichen Probleme gelöst werden. My last question, what are the suggestions of Andrej Babiš? Because I read always in the newspapers that he wants to run the country like an enterprise. And he talks about tax systems and make it more easier and stuff like this. Are those the laws that he wants to change?
Yeah, it's funny. He was talking about that he wants to run the state like an enterprise, but now he doesn't want to enter a government. So yes, it's basically what he wants is based on laws. He's a populist, so he took up a citizens' initiative which wants to pass a series of anti-corruption laws, which could be actually helpful because the social democracy or the wing of social democracy around the current chairman who is defending himself against this so-called coup is also supportive of these anti-corruption laws. But the problem is that like his economic program of this billionaire is of course a right-wing one. So he doesn't want, for example, progressive taxation. You know what I mean? That the rich people would pay more to the state, which is quite uncomfortable for me.
Neoliberal economic exactly. system, yeah. Okay, thank you, Joschka, for
okay,
your...
thanks a lot.
And we'll talk bye. To each other. Bye-bye. Also kurz die Übersetzung. Andrej Babiš will nicht in die Regierung, will jetzt aber doch einige Gesetzesänderungen durchdrücken. Zum Beispiel wie ein Antikorruptionsgesetz, was den Sozialdemokraten vielleicht auch ganz gelegen käme. Wirtschaftlich ist er aber ganz klar eher auf der rechten Seite angesiedelt, beziehungsweise auf der neoliberalen Seite, was ja ganz klar ist. Er ist ja ein Milliardär.
Maike sprach mit Joscha aus Brno über die Wahlen in Tschechien am vergangenen Freitag und Samstag. Und wir kommen hier direkt zum nächsten Beitrag. Am kommenden Wochenende treffen sich 250 Menschen zu einem Jugendkongress, wobei es viele Workshops gibt, bei dem die Jugendlichen diskutieren, was sie sich von der Zukunft wünschen. Und dabei stehen die Themen Globalisierung und Europa im Vordergrund, was der Anlass für uns war, dass wir mit der Organisatorin und den beteiligten jungen Menschen gesprochen haben. Zukunft denken, Zukunft gestalten wollen die Teilnehmerinnen beim Jugendkongress, der am Wochenende stattfindet. 250 junge Menschen treffen sich dafür in Berlin. Die Organisatorin Svetlana Alenitskaya erzählt, dass Mensch
während des Wochenendes viel Neues erfahren kann über Europa, über die Europäische Union, über Globalisierung, über Konsum, über Wirtschaftskrise, über Migration, über BRIC-Staaten und so weiter und so fort.
Und vielleicht, wenn wir uns das Programm ein bisschen anschauen, du kannst es auch gerne am Schwerpunkt Europa festmachen. Was gibt es denn da für Sachen?
Speziell zu Europa haben wir natürlich auch so die grundsätzlichen Themen, wie zum Beispiel die EU-Mechanik, beziehungsweise wie funktioniert die Europäische Union und was muss man eigentlich wissen über die Europäische Union, über die Strukturen und so weiter. Dann haben wir auch Auseinandersetzung mit Themen wie europäische Integration. Was bedeutet das Europäische Union? Was sind die Schwerpunkte von der Europäischen Union? Was bedeutet die Migration in die Europäische Union? Und wie sieht auch die Migrationspolitik aus? Es geht uns auch darum, wie die Rolle der Europäischen Union in der Welt ist und wie die Mediendarstellung in der Europäischen Union und außerhalb ist. Was wir natürlich auch aufgreifen, sind die Nachbarn der Europäischen Union. Also wir haben auch das Thema demografischer Wandel, wir haben das Thema Demokratie im 21. Jahrhundert, wir haben auch das Thema Schuldenkrise, aber auch die Zusammenarbeit mit Russland. Das ist so wie ein Beispiel von BRIC-Staaten, die auch teilweise auch behandelt werden in dem Jugendkongress. Aber es geht auch darum, mal reinzuschauen und nachvollziehen zu können, was ist das Wertvolle an der Europäischen Union im Moment, was wird im Moment auch kritisiert, was muss eventuell ändern, aber auch, was bedeutet die Europäische Union momentan für Jugendliche und warum ist es wichtig für einen jungen Menschen, sich mit Europa, mit der Europäischen Union auseinanderzusetzen und was bringt uns die Europäische Union und wo beeinflusst sie unser Leben im Alltag?
Und hier kommen ja jetzt wahrscheinlich die Mitorganisatorinnen ins Spiel, die Young European Professionals und vielleicht auch das Team global. Kannst du mal kurz was zu den beiden sagen, was die genau machen?
Also die beiden Projekte sind Peer-Education-Projekte von uns, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Peer-Education-Projekte, das bedeutet, dass wir Jugendliche ausbilden, Workshops rund um Europäische Union oder Globalisierung in den Schulen durchzuführen. Also die Young European Professionals, die kümmern sich speziell um die Europäische Union Und die treffen sich dreimal im Jahr auf den Ausbildungsworkshops und dort überlegen sie gemeinsam, welche Themen sie aufgreifen wollen, welche Themen sind für sie interessant und welche Themen können für andere Jugendliche interessant sein. Und dabei versuchen sie, diese Themen so runterzubrechen und dazu Methoden, Konzepte zu entwickeln, um diese Informationen, die sie auf den Ausbildungsworkshops bekommen, an andere Jugendliche weiterzugeben.
Ich habe mit Marie Bornickel gesprochen, die am Wochenende einen Workshop gestalten wird und bei Team Global und den Young European Professionals mitmacht. Du machst den Workshop Mediale Darstellung der BRIC-Staaten. Und um was geht's denn dabei?
Also wir haben uns überlegt, ist das Bild aus den BRIC-Staaten, das hier in Deutschland ankommt, eigentlich wirklich das Bild, was in dem Land passiert? Also kriegen wir nicht eigentlich bestimmte Sachen übermittelt, die so eigentlich gar nicht sind, oder bekommen wir nur bestimmte Nachrichten und andere eben nicht? Und das wollen wir uns angucken. Wir wollen schauen, welches Bild wird hier in Deutschland über die BRIC-Staaten vermittelt. Wir gucken uns verschiedene Videos und Zeitungsberichte an und diskutieren dann mit verschiedenen Journalisten, die im Ausland gearbeitet haben.
Warum engagierst du dich denn bei den Young European Professionals?
Also ich finde, das ist ein super spannendes Projekt. Also von der EU wusste ich total wenig, als ich angefangen habe. Ich wusste, dass die gibt es irgendwo ganz weit weg. Und dass irgendwo ist, irgendwie ist Deutschland daran beteiligt, aber es war so weit weg. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht falsch sein, sich mal ein bisschen über Europa zu informieren. Und darüber kam ich eigentlich zu den JEPs. Und genau, dann bin ich seit 2010 da und habe auch ganz viel Spaß daran gefunden, Menschen, zum Beispiel Schülern, zu erzählen, was gibt es überhaupt in der EU. Und auch so ein bisschen kontrovers zu diskutieren, ist die EU eigentlich gut und was funktioniert auch nicht.
Mit der Lebenswelt Internet beschäftigt sich Nils Büsking in seinem Workshop.
Mein Workshop ist einer der aktuellsten sozusagen, weil wir uns damit beschäftigen wollen, ob es nicht in Zeiten der Abhörkrise sinnvoller wäre, das Internet abzuschalten. Nein, das ist nur eine Möglichkeit, die wir diskutieren wollen. Wir wollen uns damit befassen, inwiefern das Internet heutzutage als Lebenswelt gesehen werden kann, wie man sich im Datenmeer zurechtfindet und welche Möglichkeiten es heutzutage alles gibt, wie sich das Internet überhaupt entwickelt hat und ja, was heutzutage alles möglich ist. Und durch den aktuellen Bezug kommt natürlich eine besondere Brisanz in unseren Workshop.
Mit einem Konzept der Friedensbildung über Kunst beschäftigt sich Nicole Herbert. Du bist beim Theaterworkshop Migration und Integration eine der Teamerinnen. Um was wird es denn da gehen?
Wir arbeiten da mit einer Theatergruppe zusammen, die heißt Hayusum. Und die besteht aus Einwandererinnen oder Einwanderern, die nach Deutschland gekommen sind. Und die werden dann mit den Teilnehmern eine kleine Improvisation oder eine kleine Choreografie zusammen entwickeln. Und dabei wollen sie sich vor allen Dingen mit Vorurteilen und Stereotypen auseinandersetzen, denn es ist ja oftmals so, in Deutschland oder auch in Europa Integration oder Migration als Probleme wahrgenommen wird. Man wird sich zusammen hinsetzen, man wird sich überlegen, was haben wir für Vorurteile gegenüber Migration? Gibt es aber vielleicht auch Gemeinsamkeiten mit uns und den Migranten oder Einwanderern? Was gibt es vielleicht für Unterschiede? Und wie können wir vielleicht auf andere Kulturen zugehen?
Zuletzt hören wir nochmal die Organisatorin Svetlana Alinitskaya, die uns über das Ziel der Veranstaltung Zukunft denken, Zukunft gestalten berichtet.
Das Ziel war, Jugendliche zu erreichen und Jugendliche dafür zu interessieren, was in Europa und in der Welt passiert. Aber auch Jugendliche motivieren, sich mit diesen Themen aktiv in ihrem Alltag auseinanderzusetzen. Das Wertvolle von diesem Jugendkongress und von den beiden Projekten ist, dass wir nicht versuchen, über ganz hohe Ziele zu reden oder darum, wie man welche große Politiken oder Regierungen ändern soll, sondern es geht darum, tatsächlich zu überlegen, was kann ich jetzt schon machen? Was kann ich als junger Mensch in meiner Umgebung, in meinem Umfeld machen, welche ganz kleinen Schritte ich gehen kann, um mein Leben nachhaltiger zu gestalten, aber auch um tatsächlich vielleicht später politischen Einfluss zu nehmen oder gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen. Also es geht darum zu zeigen, wie man mit ganz kleinen Schritten was Großes erreichen kann.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.